Hier ist die Stimme des Sports, der Podcast der Sportregion Stuttgart.
Hallo und herzlich willkommen zur 77. Folge von Die Stimme des Sports, dem Podcast der Sportregion Stuttgart. Ich bin Debbie und darf auch heute wieder die Fragen stellen. Denn es geht um eine Sportlerin, die die Region Stuttgart seit Jahren mitprägt. Auf dem Court, abseits des Courts und inzwischen auch hinter den Kulissen. Eileen Günzaff. Sie ist dreifache baden-württembergische Meisterin, internationale Spielerin auf der Professional Squash Association, PSA, World Tour, Teil der Sportinsel Stuttgart, sportlich zu Hause im Pink Power Böblingen und gleichzeitig Spielersprecherin im Deutschen Squash-Verband. Eine Athletin, die Verantwortung übernimmt, die ihre Sportart voranbringt und die man im Pink Power praktisch immer mit einem Lächeln antrifft. Hallo Eileen, schön, dass du da bist.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Sehr gern. Ich habe mir heute mal einen lustigen Icebreaker überlegt, weil ich mache ja auch den Facebook-Account von der Sportregion Stuttgart. Und alles, was ich poste, ist ja meistens sportlich und dann steht als erstes immer die Sportart und dann so eine kleine Erklärung. Und versehen tue ich das immer mit Emojis. Mhm. Wenn jetzt ich was über Squash poste, dann fehlt mir leider das Emoji, weil es gibt kein Squash-Emoji. Erzähl mir mal, welches Emoji du am ehesten nutzen würdest für deine Sportart.
Oh ja, das Problem hatte ich auch schon. Also ich nehme jetzt immer keins, weil eine andere Sportart nehmen ist ein bisschen komisch, finde ich. Macht dann meistens irgendwie so ein Feuer oder dieses Bam-Zeichen oder so. Aber welcher Emoji jetzt am besten zu Squash passt, also die Bowlingkugel, könnte man sich so ein bisschen überlegen, dass das vielleicht ein Squashball ist. Und weil da, glaube ich, eine 8 drauf ist, ist ja auch wie 2 Punkte.
Ja.
Und sonst von den Schlägern her kommt, glaube ich, am ehesten der Lacrosse-Schläger dem Squash-Schläger nah, wenn man es jetzt in klein sieht. Aber ich würde es jetzt nicht für einen Squash-Post verwenden, weil es ja komisch ist, wenn ich dann einen Lacrosse-Schläger nehme.
Aber schon ein bisschen. Ja. Also am ehesten noch dieses Bam, dieses...
Ja, am ehesten, weil es wie so ein Schlag ist oder so.
Ja, das nehme ich nämlich auch.
Ja. Ah, cool. Okay, dann passt es ja gut.
Weil ich habe mir ja auch immer überlegt, welches könnte man denn da nehmen. Und ich finde so, Bam, das passt schon zur Sportart. Ja. Und Bam, gehen wir jetzt auch direkt rein in unseren Podcast. Bevor wir jetzt chronologisch durch deine Karriere gehen, möchte ich mit was anfangen, was, glaube ich, für die gesamte Region Stuttgart und für dich als Spielerin ganz cool ist. Du bist nämlich jetzt Teil des Team Los Angeles. Das ist eine Gruppe von Sportlerinnen und Sportlern, die gezielt durch die Region und den Olympiastützpunkt Stuttgart begleitet werden auf dem Weg in Richtung Olympische Spiele.
Mhm.
Der Hintergrund davon ist natürlich, dass Squash ab 2028 erstmalig olympisch ist. Was hat das in dir ausgelöst als Squash-Spielerin?
Ja, also erstmal war das für uns Squash-Spieler mega cool zu hören, dass wirklich Squash jetzt bei Olympia dabei sein wird, weil es einfach so viele Jahre schon immer wieder versucht wurde, dann immer kurz bevor es dann dabei war, doch gescheitert ist. Und wir konnten es dann erstmal alle gar nicht glauben, dass es jetzt wirklich soweit sein wird, dass es bei LA dabei sein wird. Das heißt, das war schon mal mega cool, generell die Sportart dort haben zu können. Und dann, als ich den Anruf bekommen habe, dass ich da jetzt auch Teil des Teams sein darf, ist natürlich mega cool. Also ich habe es überhaupt gar nicht erwartet und war echt richtig baff. Ich war da gerade bei meinem Opa und dachte so, ein Anruf, okay, gehe ich mal ran. Und ja, also hat mich mega gefreut und freue mich jetzt hier dabei sein zu können.
Es ist ja schon krass, was für neue Türen dieses Thema Olympia auch hier für dich öffnet, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also generell tut es der Sportart, denke ich, auch super gut, da jetzt dabei zu sein, weil Squash jetzt gerade nicht mehr den Aufschwung hat, wie halt ja in den 80er, 90er Jahren. Von daher für die Sportart an sich finde ich es auch super cool, dass das jetzt bei Olympia dabei sein wird. Und für mich als Sportlerin natürlich auch mega cool. Also dabei zu sein wäre natürlich der allergrößte Traum überhaupt für eine Sportlerin. Aber wie das genau da alles dann ablaufen wird, organisatorisch und so, das weiß das Olympiakomitee leider selber, glaube auch noch nicht. Also da ist noch nicht so viel veröffentlicht jetzt aktuell.
Ja, aber es ist ja, also wir haben ja auch noch ein bisschen Zeit. Jetzt kommen ja erstmal Mailand Cortina, die Winterspiele nächstes Jahr und dann sind wir 2028 in Los Angeles.
Mhm.
Hast du denn das in deinem Kopf schon irgendwie implementiert, dass du denkst, ich muss meine Karriere oder mein tägliches Trainieren jetzt schon irgendwie umstellen in Richtung Olympische Spiele?
Ja, also ich habe schon versucht, als das bekannt geworden ist, schon auch noch mal ein bisschen professioneller das alles anzugehen, mein Training. Aber ich habe es davor natürlich auch schon intensiv betrieben, das schon. Deswegen so viel hat sich jetzt für mich nicht geändert. Ich trainiere weiterhin fleißig und versuche meinen Fokus dahin zu legen und ja, mal schauen, wie es dann so wird.
Du spielst ja schon international in der Professional Squash Association, PSA Tour, richtig?
Ja.
Magst du uns da mal ein bisschen was drüber erzählen, was die PSA Tour ist, wie man da reinkommt und ob das für dich schon vielleicht auch so ein bisschen ein, ja, eine Probe ist, international zu spielen für die Olympischen Spiele vielleicht schon, was das Gänsehautfeeling angeht?
Ja, also genau, es gibt ja nationale Fachverbände, wo es dann nationale Ranglistenturniere gibt. Das haben wir auch in Deutschland, den Deutschen Squashverband. Und da spielt man dann einfach national seine Turniere und kommt so in der nationalen Rangliste hoch. Und wenn man dann international spielen möchte, muss man sich eine Lizenz sozusagen holen bei der Professional Squash Association. Das kann theoretisch sich jeder Squash-Spieler holen, also das ist jetzt nicht am Nationalteam irgendwie dran geknüpft, also man muss nicht im Nationalteam sein, um bei der PSA spielen zu können. Da macht man sich dann am Anfang vom Jahr eine Lizenz und kann dann theoretisch bei jedem Turnier mitspielen, aber natürlich geht es da immer nach der Weltrangliste. Also wenn das Turnier für 16 Spieler geöffnet ist und da melden sich jetzt 100 an, dann kommen natürlich die besten 16 rein und dann gibt es eine Warteliste. Und wenn jemand absagt, rutschen nach und nach die Spieler danach. Und es gibt verschiedene Preiskategorien und Punkte. Also jetzt zum Beispiel bei der Weltmeisterschaft spielen ja wirklich auch die Top-Leute mit. Aber bei einem kleinen, sage ich jetzt mal, $3,000-Turnier wird natürlich nicht die Nummer 1 der Welt mitmachen. Das heißt, bei so Turnieren kommen dann auch die Nachwuchsspieler oder die, die noch nicht so viele Punkte haben, in die Turniere rein, können so die Punkte sammeln und dann sich nach und nach in der Weltrangliste dann hocharbeiten.
Hast du denn schon mal gegen die Nummer 1 gespielt?
Nee, noch nicht. Ich weiß gar nicht, was die beste Spielerin war, wo ich mal gespielt habe, aber wahrscheinlich so Top 70 oder so.
Okay, du bist im Moment Platz 100?
Ich bin aktuell, glaube ich, 220 in der Welt. Das ändert sich aber jede Woche. Also jeden Montag wird die Weltrangliste aktualisiert und kommt, also eine Punktzahl von dem Turnier bleibt immer über ein Jahr bestehen. Das heißt, wenn ich jetzt ein gutes Ergebnis hatte bei einem Turnier, ist das für ein Jahr drin. Wenn ich aber im nächsten Jahr dann das Turnier wieder spiele und nur in die zweite Runde komme statt Viertelfinale zum Beispiel, dann verliere ich Punkte. Also das ist sehr dynamisch und wechselt die ganze Zeit.
Das heißt, du hast gerade gesagt, da könnte sich jeder anmelden. Da kannst du einfach hingehen und sagen, ich will da jetzt mitspielen.
Ja, genau. Also theoretisch schon. Du musst halt in irgendeinem nationalen Verband drin sein. Aber theoretisch könnte jede deutsche Squash-Spielerin sich so eine Lizenz kaufen online. Aber natürlich würde man dann erstmal nicht in die Turniere reinkommen, weil man ja null Punkte hat, Nummer, keine Ahnung, was der Welt ist, und dann die Turniere gar nicht spielen kann. Ja. Aber so ist der Start von jedem. Also diese Basis kann sich jeder kaufen. Und dann kannst du dich nach und nach hocharbeiten. Und je nachdem, wie dein Niveau ist, geht es halt schneller oder langsamer.
Wie lange hat das bei dir gedauert? Das jetzt, also wie viele Turniere spielst du jetzt ungefähr so im Jahr?
Ja, also bei mir, muss man dazu sagen, war der Start für mich ganz praktisch, weil ich habe Ende 2018 oder 2019, glaube ich, mein erstes Turnier gespielt. Und dann kam erstmal Corona. Und das war ja für alle, natürlich für alle Menschen schwer, aber auch für Sportler, die international spielen, natürlich auch super schwer mit dem Reisen. Und Deutschland hatte aber da einen ganz guten Ausgangspunkt, weil es dann oft so war, man durfte anliegende Länder durfte man bereisen und Turniere spielen. Das heißt, Menschen in Europa hatten natürlich die Möglichkeit, viel besser Punkte zu sammeln und Turniere zu spielen, wie jemand, der in Australien lebt, wo es halt keine Nachbarländer gibt. Ja. Deswegen war mein Start eigentlich dann ganz gut, weil ich die Möglichkeit hatte, viele Turniere zu spielen am Anfang. Und zu deiner Frage, wie viel ich jetzt aktuell spiele, also die Punktzahl wird immer durch 11 geteilt. Das heißt, man muss eigentlich schauen, dass man über das Jahr über 11 Turniere spielt, damit halt die Punktzahl geteilt durch 11 eine aussagekräftige Zahl ist und man in der Weltrangliste dann seine Position findet.
Das heißt, du kannst jetzt schon auch aussuchen, zu welchen Turnieren du fährst. Du musst nicht jetzt jedes Mal da sitzen und die Seite aktualisieren und gucken, ob du von der Warteliste reingerutscht bist.
Ja, also es ist schon immer sehr spannend, wenn dieser Meldeschluss ist. Der ist dann immer dienstags bis 13 Uhr kann man sich anmelden, bis 16 Uhr wieder abmelden und dann ist man vielleicht schon parallel in Turnieren drin, muss dann gucken, welches spiele ich, welches macht Sinn. Aber ich versuche schon hauptsächlich Turniere zu spielen, die auch in Europa sind, die gut vielleicht mit dem Zug zu erreichen sind, wenn das irgendwie möglich ist und ja, dann eher so die näheren Turniere mitzunehmen, wenn das geht.
Das heißt, wenn du sagst, welches macht Sinn, inwieweit suchst du dir denn die Turniere auch aus, was jetzt taktische Entscheidungen angeht? Gegen wen kann ich da spielen oder was sind dann deine Entscheidungen, außer ob man es mit dem Zug erreicht?
Ja, genau, also wie ich vorhin gesagt habe, gibt es ja verschiedene Kategorien von Turnieren und umso höher das Turnier dotiert ist von Preisgeld, umso mehr Punkte gibt es auch. Aber umso besser sind ja auch die Spieler, die mitspielen.
Ja.
Das heißt, man muss halt immer gucken, was ist mein Ranking, was macht für meine Punktzahl, die ich habe, Sinn. Wie ich gemeint habe, Nummer 1 der Welt könnte jetzt kein 3.000-Dollar-Turnier spielen, weil es sogar den Schnitt eher verschlechtert. Jetzt in meiner Position mit 220 der Welt oder so, kann ich eigentlich jedes Turnier mitspielen und jedes Turnier bringt okay. mir was. Aber es macht ja schon einen Unterschied, ob man dann Top 8 gesetzt ist, dann hat man zum Beispiel ein Freilos in der ersten Runde, ist halt automatisch schon eine Runde weiter. Oder ob man dann 9-16 gesetzt ist oder halt ungesetzt ist. Weil ungesetzt heißt ja, ich spiele in der ersten Runde gegen irgendjemand, der auf jeden Fall vor mir in der Weltrangliste ist. Heißt natürlich nicht, dass sie besser ist vom Niveau, aber schon mal schwieriger, wie wenn man selber gesetzt ist und jemand kriegt, der hinter einem in der Weltrangliste ist.
Jetzt sind wir schon ganz schön tief abgetaucht ja. in da, wo du momentan stehst. Ich würde gerne noch mal ein bisschen zurückspulen und von vorne beginnen. Gab es denn in deiner Kindheit oder Jugend einen Moment, an dem dir klar wurde, dass das mehr als nur Spiel ist, dieses Squash-Spielen?
Also meine Eltern haben auch beide Squash gespielt, deswegen war ich schon eigentlich immer als ganz kleines Kind auch immer dabei. Aber am Anfang hat es mich nicht so interessiert, da fand ich dann Hockey, habe ich lange gespielt, habe das früh angefangen und dann irgendwann habe ich Squash dann auch mal im Jugendtraining gemacht und dachte, ach, eigentlich auch ganz cool, habe es dann parallel gemacht und das geht sich natürlich nicht aus, wenn man da irgendwie dann Hockey, Squash gleichzeitig, das ging halt nicht. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, dass im Squash schon noch auch was drin ist und dann habe ich mich für Squash entschieden und ja, war dann auch gleich im BW-Jugendkader und ist natürlich auch cool, wenn man dann vor allem als Kind auch merkt, da geht was und man kann was erreichen und Squash, dadurch, dass es eine Einzelsportart ist, liegt es ja auch an einem selber. Beim Hockey war es halt natürlich, ist es ein Team, da kommt es aufs Team an, was natürlich auch Vorteile hat auf jeden Fall. Aber im Squash habe ich halt gemerkt, ich bin an sich ehrgeizig und wenn ich will, kann ich da was erreichen. Und das war dann so eigentlich der ausschlaggebende Punkt.
Und dann, wie ging denn dann der Weg weiter, wo du dann dieses Gefühl in dir drin hattest mit, ich möchte das professioneller machen oder ich möchte da was erreichen? Was waren dann die Dinge, die man anstreben musste als Jugendliche?
Ja, also wie gesagt, war ich dann erstmal im Jugend-BW-Kader, durfte dann mal auf die nationalen deutschen Turniere mitfahren. War da dann am Anfang ein bisschen schwierig, sich zu etablieren, weil ich auch, also wo ich dann die Entscheidung getroffen habe, dass ich Squash machen möchte, war ich halt schon 16. Also es ist schon relativ alt dafür, dass die anderen mit 6, 7, 8, 9 Jahren angefangen haben. Und deswegen in der Jugend war ich da auch noch nicht irgendwie am Nationalteam oder irgendwas dran. War eher ein bisschen schwierig, aber ich trotzdem in meiner Bubble war ich gut und konnte da irgendwie mich entfalten, es war gut. International habe ich dann auch mal 2, 3 Jugendturniere gespielt und ich glaube, in 2 von den 3 Turnieren wurde ich Letzte und war dann schon so, okay, ja, ein bisschen schwierig international da irgendwas zu reißen, aber nichtsdestotrotz habe ich dann nach dem Abi und so dann gedacht, ja, komm, ich mache weiter, wurde dann bei den Damen auch immer besser und dann habe ich irgendwann, ja, 2018 einen Schritt gemacht, dass ich dachte, komm, um einfach noch besser zu werden, muss ich einfach auch gegen internationale Frauen spielen und einfach meinen Horizont noch ein bisschen erweitern. Und so hat sich das dann nach und nach ergeben.
Hast du das denn als 16-Jährige eher als zu viel Druck angesehen oder war es für dich mehr Motivation? Ich stelle mir schon vor, dass es ein bisschen schwierig ist, gerade als Teenager, da in diese Professionalität eines Sports einzutauchen.
Also für mich, muss ich sagen, war es eigentlich kein Druck, auch nicht von außen oder so. Also meine Eltern haben mich immer unterstützt, was gut war, aber die haben jetzt nie Druck gemacht und es kam eher wirklich alles von mir selber, dass ich gesagt habe, ich möchte das erreichen und so. Und ja, also ich habe, wenn dann mir selber vielleicht ein bisschen Druck gemacht, aber das ging eigentlich auch. Also ich ja, eher motivierend, würde ich sagen.
Gab es denn einen Moment in deiner bisherigen oder in der damaligen Karriere, in dieser jungen Zeit oder jüngeren Zeit, ob das jetzt ein Sieg oder eine Niederlage oder irgendwas war, was dich so noch kitzelt heute, was dich so total geprägt hat?
Ja, also ich hatte eine in Baden-Württemberg, da habe ich immer verloren und es war auch eine, die mit 7 oder so schon Squash angefangen hat und die war einfach immer schon etabliert da im Team und so und ich habe immer verloren, auch bei BW-Meisterschaft und so und ich glaube, sie ist ein Jahr älter, also wir waren auch immer so in der gleichen Altersgruppe und dann bei einem deutschen Turnier, ich glaube, es war sogar deutsche Jugendmeisterschaft, habe ich das erste Mal gewonnen und da war ich so happy, da habe ich dann noch meinen Papa angerufen und der war gerade im Flieger, so gefühlt schon auf der Rollbahn in Urlaub und dann musste ich ihm das unbedingt noch erzählen, dass ich jetzt das erste Mal gewonnen habe und das war schon ein cooles Gefühl. Also das war so ein Icebreaker, wo ich dann auch dachte, cool mit dem, was ich hier mache und so, ich kann auch wirklich dann Leute irgendwann schlagen, die halt vielleicht schon länger spielen und ja, das hat mich auf jeden Fall motiviert zum Beispiel.
Wie alt warst du da?
Da war ich auch schon in 18, glaube ich. Es war meine, glaube ich, letzte deutsche Meisterschaft bei der Jugend, glaube ich. Ja.
Und dann hast du Wirtschaftsingenieurwesen studiert.
Ja. Passt gut zum Sport, gell?
Passt total gut. Passt super. Aber ja. So, da warst du gerade fertig mit dem Abi und dachtest so, naja, meine sportliche Karriere läuft. Da kann ich jetzt nebenher mal Wirtschaftsingenieurwesen studieren. So eine ganz typische.
Ja, ja, ich meine, wie es, glaube ich, vielen so geht, wusste ich gar nicht, was ich machen soll und fand in der Schule zum Beispiel Physik ganz cool. Hab dann auch mal 2 Monate Physik studiert, hab dann gemerkt, okay, nee, ist nicht so meins. Und dann kam ich auf dieses duale Modell. Also ich habe es an der dualen Hochschule gemacht. Und dann wusste ich, okay, auf eins spezialisieren will ich mich nicht. Also jetzt nicht nur Maschinenbau oder so. Und Wirtschaftsingenieurwesen klang halt für mich so relativ breit gefasst. Das war es ja letztendlich auch. Also ich hatte so viele Einblicke in verschiedene Themen und habe es ja auch bei einer Firma dann gemacht, berufsbegleitend. Und das hat mir auf jeden Fall getaugt. Das war richtig gut, weil man halt so viel gesehen hat und sich dann so ein bisschen entscheiden konnte, was einem gefällt und was nicht.
Und dann hast du dir gedacht, jetzt mache ich Physiotherapie.
Ja, meine Laufbahn ist so ein bisschen kurvig. Dann kam halt Corona und dann hatte ich nur noch irgendwie Homeoffice und so und dachte ich so, nee, das ist irgendwie echt nicht so das, wie ich mein Arbeitsleben verbringen will. Also natürlich wusste ich, Covid ist irgendwann auch vorbei, aber es hat mir einfach gar keinen Spaß gemacht. Und dann gab es so eine Umstrukturierung in meiner Firma und habe ich gedacht, komm, wenn, dann ist jetzt der Zeitpunkt, irgendwie doch nochmal was anderes zu machen. Und ich habe schon die ganze Zeit gedacht, irgendwie in die soziale Richtung ist wahrscheinlich eher so mein Ding, als nur vorm Laptop zu hocken. Und dann kam ich drauf, dass ich dachte, ja, Physio ist ja eigentlich echt ein cooler Job, weil man halt Leuten hilft und sich das ja auch wirklich wertvoll anfühlt, wenn man weiß, man tut irgendwas Sinnvolles.
Ja.
Und dann habe ich Physio angefangen als Ausbildung, ja.
Hast du dann nochmal eine 3-jährige Ausbildung gemacht?
Ja, genau.
Und jetzt?
Jetzt arbeite ich auch nebenher als Physio, also 16 Stunden die Woche bin ich Physio und den Rest konzentriere ich mich auf Squash.
Das heißt, wie sieht denn so ein strukturierter Alltag von dir aus? Wie viel arbeitest du, wie viel trainierst du, Regeneration, Turniere? Nimm uns mal ein bisschen mit in so eine Woche von dir.
Also in einer normalen Woche, wo ich keine Turniere spiele, arbeite ich 3 Tage die Woche, aber auch nicht voll. Also die 16 Stunden sind halt aufgeteilt. Und in den meisten Tagen versuche ich so, dass ich dann morgens eine leichte Einheit mache und dann am Nachmittag dann eine Squash-Einheit.
Was heißt eine leichte Einheit?
Also ich mache jetzt nicht 2-mal am Tag Vollgas, sondern vormittags dann eher vielleicht so Mobility-Yoga-mäßig irgendwas oder ein Schlagtraining. Also das heißt, dass ich selber die Bälle übe. Oder ich mache am Vormittag was eher für den Oberkörper, Nachmittag was für den Unterkörper. Also ich versuche schon, meinem Körper auch die Regenerationszeiten zu geben und jetzt nicht zu arg zu pushen.
Da hast du ja jetzt die besten Voraussetzungen eigentlich, wenn du jetzt selber Physio bist, kannst du dir ja deine Trainingspläne und so selber schreiben.
Ja, also was man schon auch merkt, man wird so ein bisschen vorsichtiger sogar manchmal, weil wenn es dann irgendwo zwickt, dann denkt man halt nicht so, ja okay, einfach überlastet, sondern man denkt so 1000 andere Sachen, was es noch sein könnte. Aber an sich ist es natürlich eine gute Kombi und ergänzt mein Squash-Leben natürlich viel besser als jetzt Wirtschaftsingenieurwesen. Und ja, weil du noch gefragt hast wegen Turniere, also internationale Turniere sind halt meist unter der Woche. Das heißt, da muss ich dann meistens Montag oder Dienstag anreisen, weil halt Dienstag oder Mittwoch dann das erste Spiel ist. Das heißt, in so Wochen muss ich dann frei nehmen und das geht dann mit 16 Stunden aber ganz gut, weil ich dann halt Minusstunden mache und dann in anderen Wochen mehr arbeite. Und das passt zum Glück mit meinem Arbeitgeber auch echt gut. Also die unterstützen das auch zum Glück, sonst wird es nicht gehen.
Warum sind diese Turniere unter der Woche?
Es ist so, dass bei internationalen Turnieren ist es vorgegeben, dass man nur ein Spiel am Tag haben darf. Und das heißt, zwangsweise ist es irgendwann unter der Woche. Und die meisten fangen halt unter der Woche an, sodass dann jeden Tag ein Spiel ist, sodass das Finale dann halt auch für Zuschauer und so dann meistens samstags oder sonntags ist.
Das ist ja gerade unter dem Gesichtspunkt Regeneration und für dich als Physio gar nicht so doof, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also es macht auf jeden Fall Sinn, weil bei den wirklichen Profis, die so Top Ten sind, da geht halt auch ein Spiel mal 70, 80 Minuten über 5 Sätze zum Beispiel. Und da kann man auf jeden Fall nicht zweimal am Tag so eine Leistung bringen. Also da macht es auf jeden Fall Sinn.
Ich habe vorhin mit meinem Papa telefoniert tatsächlich, der früher auch leidenschaftlicher Squash-Spieler war, meine Mama auch. Ich bin also auch in diesen Gängen aufgewachsen, neben den Glaskabinen,
ja.
So ein bisschen. Und dann habe ich ihm erzählt, dass wir heute einen Podcast aufnehmen und dann sagt er zu mir, oh Squash, das macht deinen Körper kaputt. Das hat meinen Rücken kaputt gemacht. Also es ist schon ein sehr, sehr anstrengender Sport mit den extremen Stopps und dem und der viel, also ja, doch vielen Kraft, die du stellenweise aus dem Arm rausholen musst und so, ist doch sehr anspruchsvoll für den Körper.
Ja, also das haben wir auch erst neulich, habe ich mit meinem Freund darüber geredet, weil immer, wenn man irgendwie beim Arzt ist oder so, dann heißt es immer so, oh Squash, das geht auf die Gelenke und bla 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 und dann denkt man immer so, ja, aber ich meine, Basketball oder Handball oder so auch, also ich weiß nicht, ob er das zu jedem Sportler sagt, aber bei jedem Arzt hört es sich immer so an, wie wenn Squash alles zerstört von deinem Körper. Aber tatsächlich, 2003 wurde vom Forbes Magazine Squash als die gesündeste Sportart gerated. Und da wurde auch solche Sachen angeguckt wie Cardio, Kraft, Flexibility und auch Injury Risk, also Verletzungsrisiko, wurden da betrachtet. Klar, ist jetzt schon ein bisschen her. Aber deswegen, also so von meiner Erfahrung her, ist Squash jetzt nicht unbedingt schlimmer als andere Sportarten. Ich glaube, jede Sportart, wenn man sie professionell betreibt, hinterlässt Spuren am Körper, das schon. Aber gerade im Squash ist es ja, wenn es gut läuft, ohne Gegnereinfluss. Also wenn man die Laufwege kann, die Technik und so. Und Gelenke brauchen ja auch, als Physio kann ich das natürlich auch sagen, brauchen ja auch Druck und so. Und deswegen nicht bewegen ist immer schlechter. Und wenn man die Technik gut beherrscht und auch muskulär seine Gelenke gut sichern kann, dann ist es jetzt nicht schlimmer als andere Sportarten.
Das heißt, mit einer gewissen Grundfitness kann man schon anfangen, mal Squash zu spielen.
Auf jeden Fall, auch ohne Grundfitness, weil automatisch durch Squash, das ist ja ein Ganzkörper-Workout, wird es auch besser. Also jeder Freund, jede Freundin, die ich mal dabei hatte, die hatten danach dann zwar 4 Tage Muskelkater, aber trotzdem hat es allen Spaß gemacht. Und also Squash, ich hatte jetzt wirklich noch keinen, der gesagt hat, ist richtig kacke. Also man muss halt den Ball treffen, daran scheitert es bei manchen, weil die halt, wenn die noch nie Ball, Auge, irgendwie Koordination,
ja.
Das, aber selbst die Leute, wenn die dann ab und zu einen Ball treffen, haben so Freude dran und Squash ist wirklich, jeder kann Squash spielen, würde ich sagen.
Das glaube ich auch. Also ich habe auch mal ein bisschen Squash gespielt, lange nicht so professionell wie du, aber ich habe es mal gemacht und es hat unglaublich viel Spaß gemacht und ich finde oder hoffe, dass die olympische Entwicklung da auch ein bisschen zu beiträgt, dass es wieder mehr Squash-Inseln, wie sie früher hießen, ein bisschen mehr gibt. Wobei es gibt ja doch das eine oder andere Konkurrenzsportartliche, wie zum Beispiel Paddel. Das ist so eine Mischung aus Tennis und Squash. Es gibt unheimlich viele Paddle-Courts mittlerweile. Auch schon eine Paddelspielerin hier im Podcast. Es ist eine super, ja, so eine neue Szene-Sportart so ein bisschen.
Ja, voll. Also wir Squasher spielen es auch ab und zu. Vor allem im Sommer ist es halt cool, weil die Squash-Courts halt in der Regel alle drin sind. Das heißt, wenn man mal Sport auch draußen machen kann, jetzt mit Paddel, ist es schon cool. Aber ja, für mich ersetzt es auf jeden Fall Squash nicht.
Vielleicht gehen wir mal noch so ein bisschen in deine Sportart Squash rein. Ich glaube, fast jeder hat schon mal Berührungspunkte mit Squash gehabt. Mhm. So wie wir als Kinder oder doch als Erwachsener im Fitnessstudio und sowas. Aber erklär uns doch mal, wie so ein Spiel abläuft und wie lange es dauert, bis man so einen Ball über die Rückbande nach vorne schmettern kann.
Ja, so meinst generell, wie die Regeln erstmal sind.
Ja, generell, wie funktioniert ein Spiel, was ist so der Sinn der Sache und so weiter.
Also in der Regel ist es 1-1, aber es gibt auch Doppel, das heißt 2-2. Aber ich erzähle es mal von 1-1. Man hat einen Schläger und einen Ball. Der Ball ist aus Gummi, relativ klein. Der Schläger ist auch leichter und kleiner als ein Tennisschläger. Und das Ziel ist immer, dass der Ball an die Frontwand, also an die vordere Wand gespielt wird. Das ist ja in einem Raum, das heißt 4 Wände, und der Ball muss immer nach vorne gehen. Und der Ball darf maximal einmal auf dem Boden aufkommen. Das heißt, entweder man nimmt den Volley oder man lässt ihn einmal aufkommen. Und das Ziel ist natürlich, dass der Gegner irgendwie nicht hinkommt. Das heißt, wenn der Gegner hinten spielt, versucht man einen kurzen Ball zu spielen. Wenn der Gegner vorne ist, spielt man nach hinten, sodass der Gegner relativ viel laufen muss und platt ist und den Ball nicht mehr kriegt. Das ist so die Kurzfassung.
Der Ball, der macht ja ganz gerne mal, was er will.
Ja, ja.
Es gibt ja auch verschiedene schnelle Bälle, die haben verschiedene Punkte, so kleine bunte Punkte auf den Bällen. Mhm. Es gibt gelb.
Ja.
Und dann blau?
Auch, ja.
Und was spielst du?
Also blau ist der am meisten hüpft, wenn er noch nicht warm ist. Weil umso besser man das Spiel spielt, umso wärmer wird ja dieser Ball und hüpft immer mehr. Und der blaue hüpft aber schon, ohne dass man überhaupt gespielt hat. Deswegen ist das der Anfängerball.
Ja.
Dann gibt's rot, der hüpft halt schon ein bisschen weniger. Und das, was ich spiele, sind 2 gelbe Punkte. Mhm. Das ist der Turnierball. Der ist auch international anerkannt. Weil der, wenn du den fallen lässt am Anfang, der hüpft halt gar nicht.
Der bleibt liegen.
Der bleibt eigentlich liegen. Du fragst dich so, wie soll man da überhaupt spielen?
Ja.
Aber man muss den Ball immer am Anfang warm spielen. Das heißt, einer steht rechts, einer links. Man spielt so 3-mal für sich selber oder so, spielt dann rüber zum Gegner. Und so wird dieser Ball warm und hüpft dann immer besser.
Wären wir wieder bei Physik?
Ja, genau.
Mit Reibung und sowas?
Ja, genau.
Ah ja. Und du trainierst im Pink Power in Böblingen, ist das richtig?
Ja, genau. Also mein Verein, Sportinsel Stuttgart, trainiert im Pink Power. Früher hatten wir eine eigene Squash-Anlage und die war in Stuttgart-Feigen, aber die ist dann wegen einem Defekt in der Sauna, ist halt blöd, Sauna, viel Holz und so, ist die dann komplett niedergebrannt.
Ja.
Und leider wurde sie nicht wieder aufgebaut.
Das heißt, war ich auch.
Ah ja, okay, ja. Und dann ist der ganze Verein nach Böblingen, weil die halt 9 Courts haben, das heißt, die konnten einen Verein noch mit aufnehmen. In Stuttgart gibt es ja auch, sag ich mal, das Fitnesscenter, die haben dann halt 1-2 Courts und das ist halt für einen Verein zu wenig, wenn da Clubabend ist und so.
Ja. Das heißt, wie viel hältst du dich denn im Pink Power auf? Sieht man dich da jeden Tag? Spielst du eigentlich auch mal gegen dich alleine oder spielst du immer nur gegen Gegner? Oder wie machst du das?
Ja, also seit März wohne ich wirklich nur 5 Minuten zu Fuß vom Pink Power weg. Das heißt, jetzt sieht man mich auf jeden Fall noch öfters dort. Aber ja, in der Regel bin ich schon fast jeden Tag dort. Und im Squash ist es sehr, sehr wichtig, dass man auch alleine spielt. Also ich würde jetzt nicht sagen, ich spiele gegen mich alleine, sondern dass man einfach die Bälle, die man schlägt, auch übt. Das heißt, ich lege mir zum Beispiel irgendwas auf den Boden und sag mir, okay, ich spiele jetzt den Ball und ich möchte ihn immer da auf diesen Punkt am Boden treffen, weil die Ballkontrolle kann man so halt am besten üben. Das heißt, es ist schon sehr, sehr wichtig als Sportler, dass man da auch selber die Bälle übt. Und das kann man im Squash, weil durch die Wand kommt der Ball ja immer wieder zurück. Praktisch.
Im Grunde ist es so, wie wir uns das früher immer gewünscht haben, diese Garagenwand, die dir den Ball immer wieder zurückgegeben
hat.
Genau,
ja, so ist Squash, ja. So ist es auch entstanden damals, weil die im Gefängnis, ich weiß gar nicht, ob das welche Jahre das waren, aber in England in Gefängnissen, so ist Squash entstanden, weil die halt mit dem Ball und Schläger gegen die Wand gespielt haben. Und das ist der Ursprung von Squash.
Ach was.
Ja.
Wie bist du denn zur Sportinsel gekommen? Wolltest du da hin oder wie hat sich das ergeben, dass du für die Sportinsel spielst?
Also angefangen habe ich in einem anderen Verein in Gerlingen. Mhm. Ich habe in Ludwigsburg früher gewohnt und da gab es keine Squash-Anlage und keinen Verein. Das heißt, Böblingen war natürlich von Ludwigsburg auch mega weit. Das
ja,
heißt,
klar.
Gerlingen war so ein bisschen näher, trotzdem weit. Und dann bin ich irgendwann nach Cannstatt gezogen und mein Freund, den ich dann hatte, den ich immer noch habe, der wohnt in Vaihingen und war halt in der Sportinsel Stuttgart schon immer. Und dann hat es Sinn gemacht, dass wir halt im gleichen Verein sind und dann bin ich gewechselt.
Okay. Und jetzt spielst du Bundesliga für die Sportinsel Stuttgart?
Ja, genau. Also wir haben ein Frauenteam und ein Männerteam jeweils in der Bundesliga und wir spielen dann beide dort in den Teams. Ja.
Das heißt, ihr spielt auch mal gegeneinander?
Mein Freund und ich?
Ja.
Nee.
Weil Männer und Frauen mixt man nicht, oder?
Ja, also Herren-Bundesliga und Frauenliga, das ist schon getrennt.
Aber so auf Turnieren?
Nee, auch nicht. Da sind auch okay. Männer und Frauen getrennt.
Also gibt es gar keine Mixed-Teams?
Also ich spiele auch im Herrenteam mit, aber nicht in der Bundesliga, sondern Oberliga, das heißt eins drunter. Und da spiele ich schon auch gegen Herren. Das passiert schon regelmäßig. Aber gegen meinen Freund nicht. Macht auch keinen Sinn. Der ist ein bisschen besser noch als ich.
Aber im Training auch nicht?
Ja, im Training schon. Aber dann irgendwie, dass er 5 Sachen weniger darf als ich und dann eventuell ist es ausgeglichen.
Ach so.
Aber
warum ist es so unterschiedlich?
Ja, muss schon sagen, dass also Frauen, Männer einfach körperlich schon ein Unterschied ist und aber auch generell. Er spielt es einfach schon länger und länger professionell als ich. Deswegen, keine Chance.
Das heißt, du spielst Bundesliga für die Damen, Oberliga für die Herren, PSA und Turniere noch nebenher so.
Genau, Turniere dann in Deutschland auch noch, ja.
Das ist ein ganz schön großes Pensum.
Ja, also jetzt die Saisons über den Winter immer, das heißt jetzt ist Weihnachten zum Glück ein bisschen weniger, aber an sich startet die Saison so im September und geht dann schon so bis April, würde ich sagen. Und da ist schon jedes Wochenende eigentlich vollgepackt, fast jedes.
Und weil dir deine sportliche Tätigkeit und deine berufliche Tätigkeit noch nicht ganz ausgereicht hat, hast du gedacht, du machst jetzt noch ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit und organisierst noch ein paar Turniere nebenher.
Ja. Nee, an sich gebe ich gerne auch was zurück und möchte ja auch, dass die Sportart wieder bekannter wird, dass mehr Leute irgendwie auch wieder merken, wie cool eigentlich Squash ist. Und da finde ich Öffentlichkeitsarbeit einfach wirklich wichtig. Und der es vor mir gemacht hat, der hat dann aufgehört. Und dann haben sie mich gefragt, wie es halt immer so ist. Und dann habe ich gemeint, ja, okay, kann ich schon machen. Und da versuche ich jetzt halt den Instagram-Account und auch die Webseite von dem Squash-BW-Verband so ein bisschen auf dem aktuellen Stand zu halten, zu posten und versuche so hoffentlich auch vielleicht wieder neue Leute zum Squash zu bringen.
Und dann bist du noch in die Organisationsrolle ein bisschen reingerutscht.
Von Turnieren und so, meinst du?
Ja,
genau. Also es hat eigentlich angefangen, auch während Corona, dass wir das Problem hatten mit internationalen Turnieren, dass man nicht so richtig reisen durfte. Und dann haben wir gesagt, komm, wir machen einfach ein Weltranglistenturnier bei uns in Böblingen. Geschickt, dann müssen wir nicht reisen. Wir können auf jeden Fall mitspielen. Und so hat es begonnen, dass wir 2021 das erste Mal ein Weltranglistenturnier hatten. Und seitdem haben wir das jetzt jedes Jahr durchgezogen und hat sich auch richtig gut etabliert.
Du hast gedacht, das reicht noch nicht und hast dann noch den Titel als Spielersprecherin im Verband angenommen.
Mhm.
Was ist da deine Aufgabe?
Die Spielersprecherin, der Spielersprecher werden einmal im Jahr gewählt, also für deutschlandweit. Und da geht es ein bisschen so um die Kommunikation zwischen Spieler und deutschem Verband, also so ein bisschen als Bindeglied. Und da geht es auch zum Beispiel um Turniere, wenn jetzt neue Leute mitspielen, die vielleicht schon ein hohes Niveau haben, aber noch keine Punkte, wo man die einstuft, wo die dann im Turnier, die im A-Feld spielen dürfen, B-Feld. Und auch generell haben wir jetzt zum Beispiel schon Umfragen gemacht, was bei Turnieren gut läuft, was sich die Leute wünschen würden. Und so versuchen wir so ein bisschen mit dem deutschen Verband so die Struktur vielleicht auch auf Turnieren so ein bisschen zu verbessern, dass die Spieler weiterspielen oder neue dazukommen und auch so ein bisschen in die Richtung Leute akquirieren und so.
Was heißt denn, was wäre denn jetzt so ein oberstes Thema, was dich im Moment am meisten umtreibt in deiner Position als Spielersprecherin?
Ja, schon eigentlich so ein bisschen, dass wir haben leider schon ein bisschen den Rückgang von Leuten, also dass bei Turnieren weniger mitspielen oder ja, manchmal ist es auch so schwankend. Manchmal spielen irgendwie richtig viele Leute mit beim deutschen Ranglistenturnier, beim nächsten total wenige. Und das ist so ein bisschen das, was wir versuchen herauszufinden. Woran liegt es? Liegt es an der Location, dass wenn es halt in Berlin ist, ist es für viele zu weit oder liegt es an der Struktur? Und das haben wir jetzt versucht, auch in der letzten Umfrage, die wir gemacht haben, so ein bisschen rauszufinden. Müssen wir irgendwie mehr anbieten, ein Abendessen? Was brauchen die Leute, um wieder bei Turnieren dabei zu sein, dass jeder sich irgendwie gehört fühlt und dass es jedem irgendwie Spaß macht? Und das versuchen wir gerade so ein bisschen rauszufinden und hoffentlich zu verbessern.
Bei so einem Ranglistenturnier zum Beispiel, mhm, wie vielfältig ist denn da zum Beispiel das Alter?
Ja, also dadurch, wir hatten es ja vorhin schon davon, dass deine Eltern haben ja auch Squash gespielt, mhm, meine auch. So in den 80er, 90ern war Squash richtig, richtig groß, ja, in Deutschland. Gab es ja überall Squashhallen, so wie jetzt mit Paddel wurden da überall Squashcourts hochgezogen. Und das heißt, die Leute, die immer noch spielen, die sind dann halt in dem Alter, die damals halt 20 waren, sind halt jetzt ein bisschen älter. Und ja, wie manche Sportarten haben wir auch so ein bisschen Nachwuchsprobleme. Das heißt, in der Regel, wir haben schon auch Junge. Also ich meine, der Jüngste jetzt beim letzten Turnier war vielleicht 13. Die spielen dann vielleicht auch mal so ein deutsches Erwachsenenturnier mit. Aber es gibt auch Leute, die sind 65. Also die Altersspanne ist sehr, sehr groß.
Ist es das auch, was den Sport so ein bisschen sympathisch macht und ausmacht, dass es jeder eigentlich spielen kann, der so ein bisschen mit Ball und Schläger umgehen kann?
Ja, also ich meine, es gibt ja auch verschiedene Felder und die sind halt dann nicht nach Alter, sondern wirklich nach Leistungsstärke. Und dann gibt es halt das A-Feld, wo wirklich Nationalspieler von uns mitmachen und junge Nachwuchsspieler, die da auch an die Spitze rankommen wollen. Aber dann gibt es halt auch ein D-Feld, wo halt wirklich dann eher die vom Verein vielleicht dann mitspielen, die dachten, ach, wenn hier ein Turnier ist, mache ich mit. Manchmal gibt es auch noch ein Freizeitfeld, also ist eigentlich für jeden dann was mit dabei.
Das heißt, so diese Sport-Squash-Szene in und um Stuttgart, die hat schon einfach was, oder? Die gibt's und man muss da irgendwie versuchen, die Leute wieder reinzuziehen, weil es einfach eine coole Szene ist.
Ja, die gibt's auf jeden Fall. Und das Schöne ist halt auch in so einer Sportart wie Squash, dass man sich untereinander kennt. Das heißt, wenn man zu einem Turnier kommt, man kennt sich und es ist alles gleich so freundlich und offen. Und wäre natürlich schön, wenn es auch wieder neue, jüngere Leute gibt, die den Sport für sich entdecken und da wieder mit dabei sein wollen und auch Teil der Community werden. Das wäre natürlich schön.
Du sagst Squash ist, da kommt das Schwäbisch aus mir raus. Squash ist eine Sportart für jedermann oder jede Frau oder jedes Kind. Wie siehst du denn das mit dem mentalen Druck von jetzt zum Beispiel dir als professionelle Sportlerin mit dem Sport? Weil es ist ja schon auch so ein bisschen ein Käfig, in dem man sich dann befindet. Ob das jetzt der eigene Kopf ist oder dieser wirkliche Käfig während eines Spiels. Wie gehst du mit dem Druck, mit diesem Leistungsdruck dann auch um?
Ja, also in der Regel kann ich persönlich das ganz gut. Es gibt natürlich immer Phasen, wo man auch so ein bisschen an sich zweifelt oder ja, einfach, wenn man so viel Zeit in was investiert und dann hat man halt doch mal einen schlechten Tag und dadurch, dass es halt 1-1 ist, kann es halt mal sein, man verliert plötzlich gegen jemanden, wo man denkt, hä, eigentlich bin ich doch da besser, warum verliere ich jetzt? Und die Phasen gibt es schon. Aber in der Regel kann ich persönlich zum Glück das ganz gut, weil auch, glaube ich, mein Umfeld da einfach passt. Und auch, muss ich sagen, durch meinen Job, den ich jetzt habe als Physio, sieht man einfach auch viele Leute, die halt größere Probleme haben als ein Spiel, was man verloren hat. Und ich glaube, das hat mir schon extrem geholfen, dass ich sehe, es ist mir zwar mega wichtig und ich gebe wirklich viel für meinen Sport, aber wenn es mal nicht läuft, es gibt schon auch schlimmere Sachen. Deswegen kann ich eigentlich auch mit Niederlagen ganz gut umgehen und wenn es mal nicht gut läuft, dann bin ich vielleicht nach dem Spiel schon mal kurz enttäuscht, aber dann denke ich, ja, ich trainiere jetzt weiter und vielleicht hat halt die Person in dem Moment einfach besser gespielt als ich und hat es vielleicht auch verdient gewonnen. Ich war einfach schlecht, war nicht mental bei der Sache. Es geht mir zum Beispiel jedes Mal bei meinem eigenen Weltranglistenturnier so, ich spiele jedes Mal eigentlich echt schlecht, aber weil ich halt im Kopf so viel anderes mit Organisation und so habe und ich bin danach immer enttäuscht und dann denke ich mir so, ja, aber was hast du auch anderes erwartet, wenn du halt hier seit Tagen irgendwie am Aufbau und alles mit beteiligt bist, man kann einfach dann nicht so frei aufspielen, wie wenn man halt zu einem Turnier fährt und weiß, ich bin jetzt hier als Spielerin. Aber ja, es geht weiter und doch, also ich komme damit schon klar, würde ich sagen.
Ja, ich glaube, man sieht es dir auch an. Es wäre nämlich auch noch so eine Frage gewesen, wie du das alles unter einen Hut bekommst. So ein Turnier, das du selber organisierst oder mithilfst und dann selber spielst und dann vielleicht sogar auch noch darüber schreiben musst im Anschluss.
Ja, stimmt.
Das kann ja schon dann auch mal das ein oder andere auf der Strecke bleiben. Von diesem einen kleinen Quäntchen Glück mal ganz zu schweigen. Weil gehört ja schon auch irgendwie ein bisschen dazu beim Squash.
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, das, was du jetzt gesagt hast mit dem danach drüber schreiben, das ist eigentlich noch das Schlimmste, weil wenn das Event dann fertig ist, mal abgebaut hat und dann irgendwie fix und fertig nach diesen Tagen nach Hause kommt und danach denkt, okay, und jetzt muss ich noch einen Bericht drüber schreiben, was natürlich super wichtig ist für Zeitungen und alles. Aber das ist noch so der letzte Push, wo man dann denkt so, okay, jetzt noch den Bericht schreiben und dann hat man das Turnier wieder für fast ein Jahr dann aus dem Kopf.
Und wenn du dann auch noch darüber schreiben musst, dass du verloren hast, das muss doch fürchterlich sein.
Ja, das macht dann ChatGPT für mich. oder es formuliert es dann ganz gut.
Das heißt, du hast schon gelernt, wie man mit solchen Druck- und Negativsituationen gut umgeht.
Ja.
Hast du denn auch Menschen, speziell irgendwie Menschen in deinem Umfeld, von denen du jetzt sagen würdest, das sind so positive Persönlichkeiten, da bin ich so froh drum, dass ich sie bei mir habe, so ein Trainer oder Freund oder Eltern.
Ja. Also mein Papa war ja selber auch früher als Squasher aktiv und der begleitet mich immer, der guckt, also nicht immer physisch, aber er schaut eigentlich jedes Spiel, wenn er kann. Er ist auf jeden Fall eine große Stütze und schon auch mein Freund, weil der ja auch selber aktiv ist und ich muss sagen, seine Art auf dem Court ist schon, finde ich, immer beeindruckend, weil also er ist ein Mensch, er kann fast immer seine Leistung abrufen, was halt in einer Einzelsportart wie Squash, finde ich, schon faszinierend ist. Es gibt so viele Leute, die können grandios spielen und dann beim nächsten Spiel denkst du, oh Gott, der haut alles tief. Und er hat einfach so eine Stabilität in seinem Spiel und auch wenn er verliert, es gibt selten Phasen, wo ich denke, oh Gott, da darf ich jetzt nicht hingehen oder so, sondern er geht aus der Courttür raus und es ist okay. Und er reflektiert das alles sehr erwachsen und positiv und zu ihm kann ich immer gehen und das ist schon eine gute Stütze, wenn man so jemand hat, der halt die gleiche Sportart macht, das gleiche erlebt, auch auf dem Niveau her, also Frauen, Männer, aber wir spielen beide Weltrangliste, wir wissen, wie es ist, wenn man verliert, wenn man gewinnt und das ist schon cool, wenn man das teilen kann.
Viele Fragen, die gestellt werden, beziehen sich immer auf Niederlagen. Wie lange brauchst du, um eine Niederlage wegzustecken und so, aber um das mal umzudrehen, wie lange erfreust du dich denn noch an einem unerwarteten Sieg? Oder an einem Sieg, für den du jetzt weißt, da habe ich jetzt richtig, richtig was für getan und es hat alles gepasst. Und wie lange hangelst du dich an so einem Sieg entlang?
Ja, also gerade bei Weltranglistenturnieren ist ja so, dass man ein Spiel pro Tag hat. Das heißt, wenn ich jetzt in der ersten Runde gegen jemanden spiele, wo ich unerwartet gewinne oder wo ich von vornherein weiß, es ist harte Arbeit und es dann am Ende schaffe, dann musst du eigentlich auch diesen Sieg relativ schnell abhaken, also positiv, weil ja am nächsten Tag ja schon wieder das nächste Spiel ist. Und wenn man die erste Runde geschafft hat, dann ist ja schon auch der Ansporn da, vielleicht kann ich die zweite Runde auch schaffen oder zumindest ich habe jetzt die Chance, gegen jemanden zu spielen, der ist viel höher in der Welt und da möchte ich alles geben. Das heißt, bei so Weltranglistenturnieren musst du es relativ schnell abhaken, die positive Energie mitnehmen fürs nächste Spiel am nächsten Tag.
Gibt es denn dann irgendwelche Rituale, irgendwas, was du vor den Matches immer machst?
Ja, also ich versuche schon, meine Gegner immer am Tag vorher spätestens mir anzuschauen. Also wenn die Person selber schon spielt am Tag vorher, dann natürlich in Real Life. Ansonsten schaue ich mir Videos an, analysiere die. Und mein Warm-up sieht eigentlich immer gleich aus. Ich habe eine Warm-up-Playlist auch, wo ich versuche immer die gleiche Musik zu hören, die mich motiviert und wo mich einfach dann in Stimmung bringt. Ja.
Du hast aber auch einen Trainer, oder?
Ja. Ja, habe ich auch. Also ich arbeite schon auch mit meinem Papa zusammen, viel auch für mental so, mit welcher Einstellung gehe ich rein. Und vor Ort habe ich einen Trainer und auch zusätzlich noch meinen Freund. Also mit beiden versuche ich da irgendwie an Sachen auch zu arbeiten.
Hast du dir so einen richtigen Stab um dich aufgebaut?
Ja, also ich meine, es ist jetzt alles, glaube ich, nicht so professionell wie im Tennis, wenn man da irgendwie in der Weltspitze ist. Natürlich reisen die auch rum mit ihrem Physio und ihrem Mentaltrainer und ihrem Physical Coach und alles. Aber ich glaube, für das, was Squash uns gibt, versuchen wir schon bei uns auch im Verein, das so gut wie möglich zu strukturieren und den Leuten, die halt Lust haben und was erreichen wollen, da irgendwie auch eine Basis denen zu schaffen.
Das heißt, dein persönlicher Anspruch für LA 2028 ist auf jeden Fall da zu sein.
Ja, also es wäre, allein weil halt die Sportart da jetzt ist, auf jeden Fall dabei zu sein. Ob es als Spielerin am Ende reicht, ist halt schwierig zu sagen, weil es, wie du sagst, noch 3 Jahre sind, man weiß nicht, was passiert. Das ganze Format ist ja noch nicht klar, wie viele Leute dürfen mitspielen, von welchen Nationen, keine Ahnung. Aber ich meine, in irgendeiner Form da dabei zu sein, wäre schon ein Traum.
Was glaubst du denn, was du belegen könntest bis in 3 Jahren, wenn du mitspielst?
Was meinst du mit
was für einen Platz?
Oh, es ist echt schwierig zu sagen, weil wenn da jetzt am Ende 32 mitspielen können und ich weiß nicht, ich meine, mein Ziel in der Welt ist vielleicht so mal, wäre jetzt so 100 rum, 150, das ist die Frage überhaupt, ob ich reinkomme. Und ich glaube, mein Ziel wäre wirklich einfach nur dabei zu sein und alles, was vor Ort passiert, wäre einfach ein Bonus für mich.
Was glaubst du, wie was müsstest du denn machen? Was müsste passieren, damit du zu deinem Weltranglistenplatz kommst, den du gerne erreichen möchtest?
Ich glaube, mir fehlt aktuell noch so ein bisschen die Konstanz in meinem Spiel. Ich habe Phasen, wo ich richtig gut spielen kann, wo ich auch selber dann vielleicht überrascht bin, dass ich denke, wow, gut, das klappt endlich mal auch im Spiel, nicht nur im Training. Und dass ich das einfach konstant auch in Spielen zeigen kann, weil gerade gegen bessere Leute reicht es halt nicht, wenn man einen Satz da mitspielt, sondern wenn du gewinnen willst, musst du halt, das habe ich vorhin noch nicht gesagt, aber du musst 3 Sätze gewinnen, mhm, bis 11 Punkte. Wenn du halt dann einen gut spielst, reicht es halt nicht, um weiterzukommen. Und deswegen einfach die Konstanz vom Training mit noch ins Spiel zu nehmen, das würde mir auf jeden Fall helfen, da noch besser zu werden und Spiele zu gewinnen und wertvolle Punkte auch zu sammeln.
Kann man das dann auch wirklich üben, so einen Satz zu gewinnen?
Ja, also man kann auf jeden Fall Trainingsmatches machen. Das ist wichtig. Man kann es, finde ich, nie so richtig vergleichen. Also klar, ich trainiere das im Training, mache Spiele gegen meine Spielpartner. Aber wenn man irgendwo hinreist und weiß jetzt, man muss jetzt morgen um 13 Uhr performen, das ist irgendwie, da kommt so viel noch mental dazu, dass man es nicht so richtig mit einem Trainingsspiel vergleichen kann, aber es ist trotzdem ja die Basis. Also wenn man das automatisch irgendwann abrufen kann, den einen Schlag kann man im Schlaf dann hilft das natürlich schon auch fürs Spiel. Aber im Spiel kommen noch so viele andere Komponenten hinzu.
Ja, oder?
Ja.
Und dann verspringt der Ball oder bleibt liegen.
Ja, oder kann er auch die Ecke so komisch treffen, dass er rauskommt.
Dass er einfach
oder, ja,
und tot runterfällt.
Ja, und die Courts sind auch, obwohl das ja genormt ist, also von der Größe her schon, aber es hängt ja auch davon ab, zum Beispiel auf welcher Höhe spielt man. Ich war neulich in Andorra und das ist einfach höher gelegen als jetzt bei uns. Das heißt, der Ball hüpft viel mehr, man ist viel schneller außer Puste. Also deswegen muss man auch immer eigentlich ein bisschen früher anreisen, um da auch sich an die Court-Gegebenheiten und so zu gewöhnen.
Wahnsinn, was da alles mit reinspielt.
Ja.
Also es ist überhaupt nicht so mit, ich versuche jetzt hier mal zumindest die Glaswand hinter mir zu treffen, damit ich den Ball wieder von hinten nach vorne spielen kann, sondern
ja,
es alles ist noch viel, 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 viel mehr.
Und ich meine der Gegner auf jeden Fall. Ich meine, wenn man jetzt zum Beispiel, weiß nicht, Dart spielt, dann weiß man, dass die Scheibe und es liegt nur an einem selber. Aber im Squash ist ja so viel vom Gegner. Also deswegen die Gegner davor angucken, hilft auf jeden Fall immer, dass man weiß, was auf einen zukommt.
Ist es denn so krass, dass man wirklich merkt, der spielt jetzt irgendwie eher passiv, der spielt eher aktiv, ist der aggressiv? Ist es so, kann man das so gut unterscheiden?
Ja, auf jeden Fall. Also es macht auch zum Beispiel einen Unterschied, ob jemand noch ganz jung ist, dann würde ich sagen, sind die eher verspielt, versuchen eher mal schneller irgendwie was zu probieren und so, was manchmal dann natürlich voll gut ist und manchmal aber auch dann in die Hose geht.
Ja.
Und wenn du einen erfahrenen Spieler hast, der weiß, er ist körperlich überlegen, technisch überlegen, dann wird der einfach dich totspielen, so lange spielen, bis du halt nicht mehr kannst. Und das macht schon einen großen Unterschied, gegen wen man spielt, auf jeden Fall.
Wie würdest du denn deine Spielweise bezeichnen?
Ich würde sagen, ich versuche auch relativ früh irgendwas zu machen, weil ich, weiß nicht, ich finde es so langweilig, immer nach hinten spielen, ist nicht so mein Ding. Mhm. Also ich versuche schon, wenn es die Möglichkeit gibt, auch mal nach vorne zu spielen und so. Und das ist das, was ich vorhin zu dir meinte, dass halt meine Konstanz da einfach manchmal noch nicht so gut ist, weil dann haue ich halt doch mal einen irgendwie tief und verliere halt so schnelle Punkte. Das heißt, manchmal wird es mir gut tun, noch einmal weiter nach hinten zu spielen und
ein bisschen abzuwarten.
Ja, aber ich versuche schon eher so ein bisschen trickreicher zu spielen, wenn das geht und mein Gegner zulässt.
Sieht man denn das zum Beispiel auch, also ich meine, Squash ist generell ein sehr, sehr schneller Sport. Mhm. Kann man denn den noch schneller spielen als schnell?
Ja, das ist schon, also ich meine, das sagen Freunde von mir, die keinen Squash spielen, mir schon, dass es so schnell aussieht. Aber wenn ich dann die Weltspitze angucke, denke ich auch wieder so, das ist ja nochmal viel schneller, wie ich spiele. Es kommt echt drauf an, also eigentlich der Ball kommt ja auf, hüpft ja nach oben und fällt dann wieder runter. Und die Profis in der Weltspitze, die nehmen halt den Ball noch in der Aufwärtsbewegung. Das heißt, dadurch haben die auch einen anderen Cut. Das heißt, umso früher man den Ball spielt, muss nicht härter sein, aber einfach umso früher, umso mehr Möglichkeiten hat man halt auch mit dem Ball was zu machen.
Sind wir wieder bei Physik.
Ja, schon wieder.
Wie schnell wird denn so ein Ball?
Boah, ich kann es gar nicht genau sagen, aber es gibt da schon so Maschinen, wo du dagegen hauen kannst. Und ich meine, der kann schon auf jeden Fall an die 200 km/h erreichen, wenn du da richtig drauf haust. Aber im Squash geht es nicht darum wie beim Tennis, dass du hart spielst, sondern eher präzise. Und du arbeitest auch viel mit hohen Bällen, weil das Ziel immer ist, dass du die Bälle nah an der Wand oder tief in die Ecken reinspielst. Das heißt, im Squash ist die Härte gar nicht so entscheidend.
Ja. Auf jeden Fall tut es ziemlich weh, wenn ich so einen Ball treffe.
Oh ja, das ja, hat, glaube ich, fast jeder schon mal erlebt, der Squash spielt. Ja,
ja, oder?
Ja. Auch ein Schläger tut weh. Auch.
Fällt der dann aus der Hand?
Was, der Schläger? Nee, also ich meine, dadurch, dass du das Spielfeld teilst, kann es halt schon mal sein, wenn zum Beispiel ich spiele einen schlechten Ball, der hüpft gerade aus der Ecke halt raus in die Mitte, ich gehe nicht schnell genug weg, meine Gegnerin denkt, okay, sie hat Platz, sie kann spielen, holt halt aus und ich stehe halt doch noch hinter ihr, dann kann es halt schon mal passieren, dass man auch einen Schläger irgendwo hinkriegt.
Ah, ja, okay.
Aber ja, in der Regel, es gibt ja einen Schiedsrichter und deswegen gibt es auch Regeln, dass du kannst immer aufhören, wenn der Gegner im Weg steht und dann kriegst du sogar vielleicht auch den Punkt zugesprochen.
Auch schön.
Ja.
Also es ist schon ein sehr fairer Sport.
Ja, so sollte es auf jeden Fall sein. Es gibt immer Leute, die dann irgendwie versuchen, vielleicht so ganz geschickt im Weg zu stehen, dass man es nicht von außen sieht oder so. Gibt es natürlich in jeder Sportart auch. Ja. Aber in der Regel sind die Laufwege schon klar und mit dem Schiedsrichter draußen ist es schon eigentlich klar geregelt.
Gibt es denn jemand, gegen den du auf jeden Fall irgendwann spielen möchtest?
Nö, eigentlich nicht. Also ich finde es immer cool, gegen Bessere zu spielen, weil man da einfach nochmal merkt, was du ja meintest mit dem früher, die spielen einfach noch früher den Ball und da steht man da und denkt so, ich fühle mich gerade wie ein Anfänger, ich komme gar nicht zum Ball hin.
Ja.
Und da bin ich jedes Mal wieder erstaunt, dass das doch mal so ein krasser Unterschied dann ist, dass man da einfach keine Chance hat. Mhm. Deswegen jedes Spiel gegen jemand Besseren hilft einem auf jeden Fall weiter. Aber ich habe jetzt keine spezielle Person, wo ich sage, gegen sie muss ich oder will ich spielen.
Wo würdest du denn den Sport in den nächsten 5 Jahren sehen? Wo hättest du ihn gern? Hier in der Region Stuttgart.
Wie meinst du, wo?
Was soll der Sport generell erreichen? Was würdest du gerne in den nächsten 5 Jahren erreichen?
Also ich würde auf jeden Fall, was ich vorhin schon meinte, mir wünschen, dass wieder mehr Leute spielen. Also muss gar nicht professionell sein, sondern ich meine einfach so hobbymäßig. Mhm. Wir haben auch bei uns im Squash immer wieder so Hobbyturniere, die auch echt gut angenommen werden. Und gerade auch mehr Nachwuchs und so wäre cool. Also wir versuchen auch Schulprojekte zu machen und so, dass wir halt wieder den Schülern auch so ein bisschen Squash zeigen, weil viele jüngere Squash auch gar nicht mehr kennen oder es gar nicht mehr wissen, was das ist. Und da einfach mehr so denen das wieder zeigen, so ein bisschen hoffe ich, dass das durch Olympia auch automatisch kommt. Und für mich selber hoffe ich, dass ich mich immer weiterentwickle und noch eine bessere Squash-Spielerin werden kann.
Man kann deinen Weg verfolgen, bestimmt auf Instagram, und dir folgen, wie du jetzt noch voll in der Saison steckst eigentlich. Gell?
Ja.
Wie sieht's denn da aus? Wie ist dein Name auf Instagram? Wie kann man dir folgen? Oder sonst auch der Sportinsel?
Ja, also Sportinsel Stuttgart ist der Instagram-Account von der Sportinsel und mich einfach unter meinem Namen Eileen Gunsaf, also ohne Ü, weil das für andere Länder immer schwierig ist mit Ü. Ja, ganz easy. Man sollte mich da schon finden. Ich habe ein Squash-Bild als Profilbild. Passt, glaube ich.
Und dann auf jeden Fall mal vorbeikommen nach Böbling?
Ja, auf jeden Fall gerne. Also das Weltranglistenturnier war jetzt im November erst leider. Das habt ihr jetzt knapp verpasst. Aber es wird es auch nächstes Jahr wieder geben. Und auch so haben wir Bundesliga und so. Also schaut gerne mal vorbei.
Vielen Dank, dass du da warst. Ich habe viel über Squash erfahren, viel über dich erfahren. Find's ganz arg toll, dass es jetzt tatsächlich erstmalig olympisch wird. Und bin gespannt, wo wir dich dann in 3 Jahren sehen dürfen. Uns könnt ihr natürlich auch folgen und uns Feedback geben. Unsere Homepage www.sportregion-stuttgart.de, auf Instagram sportstuttgart und auf Facebook ganz oldschool noch unter Sportregion Stuttgart. Vielen Dank fürs Einschalten und Reinhören. Danke, dass du da warst.
Vielen Dank dir.
Und bis zum nächsten Mal. Eure Debbie.